Herzlich willkommen zum CNXD-Podcast, heute mit Christine Kruse. Und ich will direkt mit ihr starten oder mit dir, liebe Christine. Wir haben uns in München vor einigen Monaten kennengelernt. Du hast mich wirklich sehr beeindruckt mit deiner Geschichte. Und dann dachte ich, die Geschichte ist so spannend, das müssen mehr hören. Und deswegen, Christine, verrat uns doch mal ganz kurz, wo du herkommst. Ich weiß, du lebst jetzt in München, aber da war ja noch so ein bisschen Strecke davor.
Ja, genau. Vielen lieben Dank, lieber Jochen. Ich freue mich sehr, dass wir heute uns ein bisschen unterhalten können. Also ich komme aus Aschaffenburg eigentlich, bin dort aufgewachsen, geboren ursprünglich sogar in der Nähe von Hamburg und habe dann in Tübingen Biochemie studiert und bin dann letztendlich 2016 für die Masterarbeit und weil damals meine Schwester noch in München gelebt hat, eben nach München gekommen. Und seitdem, bin ich jetzt eben in München.
Und dann passierte was 2018, 19. Das hat dein Leben tatsächlich erstmal deutlich bestimmt. Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, erstmal jeden erschreckt, wenn man hört, man hat einen sogenannten Hirntumor. Was war dir damals durch den Kopf geschossen, wenn man das so sagen darf, als du davon gehört hast? Oder was hattest du für Beschwerden? Wie ging das los?
Ja, bei mir ging das total überraschend los. Und zwar war ich mit einer Freundin im Urlaub in Kirgisistan und wir haben eine Wanderreise gemacht und sind dort ja mehr oder weniger mitten durch die Natur mit GPS und Zelt und Rucksack durch die Natur gewandert. Und ich habe blöderweise in der Nacht dann ziemlich Schiss bekommen, weil wir wirklich total isoliert waren. Wir sind oft in den ganzen Tagen niemanden begegnet. Habe entsprechend die Nacht ein bisschen leiden müssen. Und am nächsten Tag war ich ziemlich geschwächt, aber um weiterzukommen, mussten wir auf einen Pass auf 3.500 Meter hoch. Also wir waren ungefähr so auf 2.000, mussten auf 3.500. Und ich habe meiner Freundin gesagt, ich schaffe das nicht. Und dann haben wir versucht, irgendwie nach Hilfe zu suchen. Und wir hatten wirklich Glück, weil ich habe in der Ferne eine Pferdeherde gesehen und habe erkannt, dass auf einem Pferd jemand drauf saß. Und da haben wir versucht, irgendwie mit Handzeichen den herzulocken, war letztendlich so ein Teenager-Junge und der hat mir dann geholfen, hat mich aufs Pferd genommen und hat uns über den Pass gebracht und ziemlich ganz genau oben habe ich zu meiner Freundin gesagt, du Lena, ich muss runter vom Pferd, mir ist total übel. Ja, und keine 10 Sekunden später, als ich am Boden war, hatte ich dann einen epileptischen Anfall. Und so fing meine Geschichte erst an. Und nachdem wir erstmal noch die Woche Urlaub weitergemacht haben, bin ich natürlich zurück in Deutschland erstmal zum Neurologen. Und die hat erstmal gesagt, ja, wir gucken mal und alles. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Ich wusste, okay, irgendwas ist ja passiert, deswegen lasse ich das mal untersuchen. Aber von Tumor oder erst recht von Krebs, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Und entsprechend, als ich dann in der Klinik war und die das alles untersucht hatten und ich da auch alleine in der Sprechstunde saß, weil ich eigentlich sicher war, ja, die werden mir halt sagen, ach, da war halt mal kurz was und jetzt ist wieder alles gut. Also dieser Satz von dem Arzt, wir glauben, es ist ein Tumor, den werde ich nie vergessen. Und ja, ehrlich gesagt hat es meinen Kopf zerschossen. Es hat den Boden unter meinen Füßen weggenommen. Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. Und das hat sich auch ziemlich gut bemerkbar gemacht, weil ich bin auch raus aus der Sprechstunde. Und dann weiß ich noch, dann saß ich da einfach noch rum, eine Stunde lang, weil ich wusste gar nicht, was heißt das denn jetzt? Also das war die größte Überforderung in meinem ganzen Leben bis dahin.
Christine, lass uns doch mal trotzdem ganz kurz da anhalten. Also jetzt ist der Arzt und der sagt, wir denken, das könnte ein Tumor sein. Aus heutiger Sicht, Was hätte dort vielleicht noch anders kommuniziert werden können? Oder war das einfach dieser Moment? Oder glaubst du, auch von ärztlicher Seite eine Pause noch? Oder ich weiß es nicht. Wie hast du es empfunden?
Also ich muss ehrlich sagen, ich schätze mal, dass ich 20 Minuten in diesem Raum saß, weil er hat mir doch das PET erklärt, also das PET-CT, wie die Ergebnisse, was da festgestellt wurde. Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer diesen einen Satz. Ich sehe noch genau den Arzt vor mir sitzen, ich sehe noch genau sein Gesicht und wie er diesen Satz sagt. Und dann saß ich auch schon draußen, mehr oder weniger. Und ich hätte in dem Moment einfach jemanden gebraucht, der mich irgendwie erstmal nach draußen begleitet. Also nicht mal jetzt physisch im Sinne von, ich nehme jetzt deine Hand und begleite dich nach draußen. Aber ich glaube, in dem Moment hätte man mich eigentlich nicht alleine lassen dürfen, sondern hätte sagen müssen, ja, Frau Kruse, wollen Sie denn nach dem Termin vielleicht noch hier und da zu der und der Person gehen? Also beispielsweise jetzt irgendwie ein Psychologe oder irgendwas oder Sozialrechtler oder irgendjemand, der das nochmal mit mir so reflektiert hätte. So, was hat denn der Arzt gesagt und wie fühlen Sie sich denn jetzt? Wie kann man Ihnen denn jetzt helfen mit der Nachricht? Also ich wurde da ja, wie ja ganz viele andere auch, einfach ausgespuckt mit so einer Diagnose. Ausgespuckt in eine völlig neue und völlig fremde Welt, in die ich 0,0 vorbereitet war.
Dann bist du nach Hause gekommen, dann hast du darüber nachgedacht, hast vielleicht mit der einen oder anderen Person auch gesprochen und dann kam die Therapie. Wie gingen diese ganzen Behandlungen los?
Ja, also bei mir war es so, dass ich, es hieß am Anfang, es ist ein sehr langsam wachsender Tumor. Und für mich war diese Vorstellung, dass da irgendwie am Kopf noch mehr gemacht wird, einfach schrecklich. Entsprechend wollte ich auch erstmal nichts machen. Also war für Watch and Wait, sagt man ja immer, ganz klassisch dazu. Und dann war es aber so, dann kam von der Molekularanalyse Ergebnisse, dass es Marker von einem Glioblastom, also einen sehr bösartigen Tumor, trägt. Und nochmal 3 Monate später hat man auch gesehen, dass der Tumor Kontrastmittel aufnimmt. Und dann habe ich mich doch tatsächlich unter Druck so ein bisschen dazu entschieden, eine Therapie zu machen. Und das Minimalinvasivste damals, was mir angeboten wurde, war eben so eine Bestrahlung, die von innen stattfindet, wo man mir so ein kleines Reiskorn, also wie so eine Art Reiskorn, in den Tumor gepflanzt hat und der dann, ich glaube, bei mir waren es 6 Wochen von innen heraus gestrahlt hat. Und das hat leider bei mir persönlich nicht so gut funktioniert. Ich betone das immer gerne, weil ich andere kenne, da hat es sehr gut funktioniert, aber bei mir eben nicht. Und ab da hat der Tumor richtig Fahrt aufgelegt. Also er ist innerhalb von 3 Monaten dann auf die doppelte Größe herangewachsen.
Und die nächsten Therapieschritte waren dann?
Ja, genau. Also als ich dann mit den MRT-Bildern zum Arzt gegangen bin, hat der tatsächlich auch, das weiß ich auch noch ganz genau, der hat gesagt, der Tumor muss sofort raus. Und ich habe dann noch so ganz naiv gefragt, ja, und wenn ich das nicht mache? Und dann hat der ganz klar gesagt, dann sterben Sie. Und auch da, zu dem Zeitpunkt, war mir die ganze Größe noch gar nicht bewusst. Ich dachte dann halt, gut, dann kommt er jetzt halt raus und dann ist auch alles gut. Aber eben, als er dann rauskam, hat man eben gesehen, dass es jetzt kein langsam wachsender Prozess ist, sondern ein extrem schnell wachsender Prozess und auch immer mehr Marker von einem Glioblastom erfüllt hat. Und entsprechend bekam ich dann auch die Diagnose Glioblastom und dann kam halt leider auch die Chemotherapie und die Bestrahlung, die ja ganz klassisch ist bei einem Glioblastom.
Und dann haben wir uns in München ja jetzt vor einigen Monaten unterhalten und du hast aber auch gesagt, du hast trotzdem noch mehr gemacht als jetzt nur diese reine schulmedizinische Therapie. Du hast dich auch auf dich selbst stärker besonnen. Sag doch mal, was hast du alles gemacht?
Ja, also ich bin ja relativ schnell darauf gekommen, dass statistisch bei Glioblastomen man eine Lebenserwartung von 15 Monaten mit Therapie hat. Also ich habe diese Therapie indiziert bekommen und damit sollte ich statistisch 15 Monate haben. Und das, ich meine, ich war 28, das war einfach nicht genug. Und ich habe halt angefangen, einfach nach jedem Strohhalm zu suchen. Also irgendwas, was auch nur irgendwie ein bisschen bringen kann. Ich habe eine Studie gelesen, es war zwar rein Zellkulturbasis, aber da hat man den Stoff von der in Sellerie ist oder auch Petersilie. Und ich habe angefangen, jeden Tag einen halben Liter Selleriesaft zu trinken. Und ich habe es vorher wie die Pest gehasst. Jetzt liebe ich es. ich habe meine Ernährung umgestellt auf eine eher pflanzliche Ernährung. Aber die größte Veränderung, die ich glaube gemacht habe, ich habe ein Buch geschenkt bekommen und aus dem Buch wurde mir einfach klar, wie sehr ich emotional an meiner Vergangenheit geklammert habe, wie sehr ich mich an emotionalen Müll wirklich geklammert habe. Und ich habe extrem angefangen, das loszulassen. Also ich habe ganz viele Rituale gemacht, gerade es war ja bei mir so um den Jahreswechsel. Ich habe ganz viele alte Briefe verbrannt, zusammen mit meiner Familie, in der ich irgendwie geschrieben habe, ja, ich will nicht mehr oder ich mag mich nicht oder keiner liebt mich. Also wirklich so ganz traumatisierende Briefe, an die ich so ewig geklammert habe. Und das habe ich versucht, alles loszulassen. Ich habe auch ganz viel mit Affirmationen gearbeitet. Ich habe jeden Abend, habe ich mir in den Spiegel gesagt, ich lasse die Vergangenheit los. Sie hat keine Macht mehr über mich. Und auch jeden Morgen habe ich mir Affirmationen zugesprochen, dass mein Körper mein bester Freund ist, dass er mich gerade heilt, dass ich auf dem besten Weg bin, gesund zu werden. Also ich habe ganz, ganz viel an meiner mentalen Gesundheit gearbeitet und habe auch gemerkt, dass das für mich persönlich der Grund war, warum dieser Krebs überhaupt gekommen ist. Also dass der Krebs wirklich einfach nur das Sprachrohr meines Körpers war und der einfach irgendwie einen Weg versucht hat zu finden, mit mir zu sprechen, weil ich ihn einfach jahrelang nicht verstanden habe.
Nun ist das so, also wenn man die ganze Geschichte hört, dann ist das für mich gar nichts so Neues, weil sowas habe ich auch schon von anderen gehört. Und wenn man jetzt als schulmedizinisch klassischer Ausgebildeter ist, dann denkt man natürlich zunächst ganz klar in Operationen, in Bestrahlung und in Chemotherapie. Aber ich persönlich glaube auch, es kommt oft noch etwas dazu, was man manchmal unterschätzt. Und das ist so, wie ich glaube, du einen sehr guten Weg gefunden hast, denn das haben wir ja jetzt auch hier erleben dürfen. Du stehst voll im Leben, du hast das alles sehr, sehr gut überstanden. Und du hast es jetzt schon 6 Jahre, glaube ich, gut überlebt. Und heute, wie geht's dir, Christine?
Ja, also mir geht's super. Also, klar, ich habe meine Narben. Ich arbeite immer noch an meiner mentalen Gesundheit, immer noch Dinge loszulassen, mehr in die Selbstliebe zu kommen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es ist alles so super leicht. Ich habe immer noch meine Höhen und Tiefen. Ich bin körperlich gesund und versuche jeden Tag mental eben immer noch ein bisschen gesünder zu werden. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Aber vor 6 Jahren hätte ich niemals daran gedacht, dass ich heute da stehe, wo ich stehe. Also wenn du mir gesagt hast, Christine, in 6 Jahren, da wirst du Vorträge geben, du wirst anderen Mut machen, du wirst du wirst gesund sein, dann hätte ich gedacht, ach komm Jochen, ja du, so ein Blödsinn. Und das ist einfach schön, wie ich an mir gewachsen bin und wie gesagt, es gibt immer noch die Tiefen, aber es gibt ganz, ganz viele Höhen und darauf versuche ich mich zu fokussieren und genau.
Du hast jetzt viel über mentale Gesundheit gesprochen. Welche Rolle hat für dich Sport, Bewegung? Kriegst du das unter in deinem Tag?
Zeitlich würde ich das unterkriegen. Mein innerer Schweinehund ist da nur wirklich sehr extrem. Ich hab eine Freundin, die liebt ja Sport und ich wünschte, ich würde nur einen ganz klitzekleinen Teil von ihrer Liebe auch in mir haben. Habe ich leider nicht, von daher ist es für mich immer eine Herausforderung, mich dazu zu zwingen. Ich habe jetzt vor so einem Monat wieder angefangen, wirklich regelmäßig was zu machen. Und es tut mir definitiv gut. Und ich finde, man merkt das ja auch schon so an kleinen Bewegungen. Also manchmal, wenn ich jetzt vielleicht eher eine Tiefphase habe, dann man merkt ja, wie man auch schon so eine Tiefphase-Haltung einnimmt. Ja, die Schultern hängen, der Rücken ist gekrümmt. Und das finde ich immer so spannend. Manchmal stehe ich dann auf und ich öffne mein Herz, indem ich die Schultern so zurückziehe und öffne vielleicht auch manchmal die Arme und ich merke, wie das extrem was schon mit meiner Stimmung macht. Und deswegen ist Bewegung super, super wichtig. Ich versuche immer irgendwie rauszukommen, aber ja, es ist auch Luft nach oben auf jeden Fall.
Nun hattest du vorhin gesagt, während der Erkrankung, du hast eben auch über deine Ernährung nachgedacht. Du hast mir dann beim Essen, wir haben zusammen gegessen, gesagt, dass du vegan bist. Und dann waren wir beim Thema, warum bist du es eigentlich? Und was tust du in diesem ganzen Zusammenhang auch, ich nenne es jetzt mal, für die Tiere?
Ja, genau. Also ich bin schon seit 20 Jahren Vegetarier. Ich hatte mit 14 damals eine italienische Brieffreundin, die mir gesagt hat, dass sie Vegetarier ist und weil sie Tiere liebt. Und dann dachte ich, Moment mal, ich liebe doch auch Tiere. Und habe gemerkt, ja gut, wenn ich Tiere liebe, kann ich sie nicht essen. Und ja, dann irgendwann wurde mir bewusst, erst vor kurzem tatsächlich, also ich bin so jetzt so seit 2 Jahren lebe ich vegan. Und mir wurde einfach bewusst, dass der Konsum von Eiern, Milch oder also generell einfach tierischen Produkten genau das gleiche Leid eigentlich erzeugt wie das Konsumieren von Fleisch oder Fisch. Und habe mich eben auch nach meiner Krebserkrankung schon dann angefangen, im Tierschutz mich einzusetzen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, wie viel Leid wir den Tieren eigentlich antun. Und dass Tiere genauso feinfühlige Lebewesen sind wie wir auch. Und genauso wie, dass es eigentlich für den meisten selbstverständlich ist, dass wir den Hund nichts Böses tun oder der Katze nichts Böses tun oder den Hund nicht essen, die Katze nicht essen. Genauso war mir halt schnell bewusst, naja, aber das Schwein ist nichts anderes als der Hund. Das Schwein fühlt genauso wie der Hund, die Kuh fühlt genauso wie der Hund, das Schaf fühlt genauso wie die Katze. Und ja, da versuche ich mich jetzt eben einzusetzen und versuche einfach Aufklärungsarbeit zu leisten. Versuche auch immer wieder in meinen Urlauben Tierschutzarbeit einzubauen, dass ich also gerade in der Versorgung von Straßentieren. Und dann habe ich in einer meiner Reisen einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir solche Themen wirklich beim Samen anpacken. Und habe angefangen, Tierschutz wirklich auch im pädagogischen Bereich zu machen. Und da hatte ich letztes Jahr eben einen großen Meilenstein, dass ich ein Kindermalbuch veröffentlicht habe zu dem Thema Tiere und ihre Gefühle.
Ja, und das fand ich auch wirklich beeindruckend. Und auch, dass du dich eben mit Kindern beschäftigst und den Kindern das erzählst, Kinder aufklärst über all diese Dinge. Ich denke, das ist auch eben extrem wichtig. Und für mich war die Erfahrung, dich eben so zu erleben und kennenzulernen, das war das eine vom Medizinischen her, dass du schon, ich sag mal, natürlich auch der Schulmedizin in vielen Bereichen auch dankbar bist, aber gesagt hast, es muss noch ein wenig mehr dazu kommen, auch in dem Umgang mit sich selbst. Und ich glaube, das vernachlässigen ganz, ganz viele von uns. Das Thema mit ausgespuckt, das hat mich jetzt nochmal getroffen, weil diese Diagnose, wie sie ausgespuckt wird, und ich kann mich an solche Situationen eben auch von der anderen Seite her erinnern, wie wichtig es ist, dass man die Patientinnen und Patienten mitnimmt, wenn man eine Krebsdiagnose ausspricht, dass das gar nicht passt in einen hektischen Alltag und dass die, und das hast du ja auch gesagt, die Patienten vielfach gar nicht alles verstehen und begreifen in diesem ersten Moment. Und das hast du auch nochmal wunderbar zusammengefasst heute. Und wenn du jetzt so in der Nachsorge bist und du bist da ja trotzdem immer noch im Kontakt, hat sich irgendwas verändert für dich in diesem sogenannten Gesundheitswesen? Klappt heute alles schon gut oder siehst du irgendwo noch Handlungsbedarf? Hast du Wünsche, was man vielleicht noch besser machen kann?
Ja, also ich muss sagen, ich sage eigentlich mittlerweile sehr ungern noch Gesundheitssystem, weil ich glaube, wir befinden uns wirklich mehr in einem Krankensystem. Und wir müssen ja wirklich auch viel mehr den Fokus auf Prävention legen, statt auf reine Heilung. Und ich bin dieses Jahr in sehr vielen Krankenhäusern gewesen, unter anderem, weil mein Vater auch pflegebedürftig ist und viel jetzt in Krankenhäusern war. Habe jetzt eine Freundin mit Krebs begleitet und war sehr oft in Krankenhäusern und finde es jedes Mal schockierend, die Zustände, dieser reine Fokus auf Tabletten, Pillen und Co., ja, schlechtes Essen, schlechte Räume, unfreundliche, gestresste Pflegekräfte oder Fachkräfte. Und gleichzeitig durfte ich aber auch die ganz andere Seite mitbekommen, wo das eben nicht so ist. Und da durfte ich eben auch spüren, wie heilend das einfach ist. Und dann macht mich das erst recht wütend, weil ich ja sehe, es kann funktionieren. Und manche Ärzte schaffen das auch. Das heißt, jetzt, wir haben keine Zeit. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir mehr Zeit hätten, würde das ganz viel lösen. Aber wir sehen trotzdem ja, es gibt Leute, die haben komischerweise die Zeit. Und erst vor 2 Wochen habe ich gehört, ein gutes Gespräch dauert nicht länger als ein schlechtes Gespräch. Und da haben wir einfach unglaublich viel Arbeit. Und wir wissen ja eigentlich schon, wie viel gute Ernährung, wie viel ein freundliches Zimmer, wie viel freundliche Pflegekräfte, ein nettes Wort. Wir wissen, wie heilsam das ist. Da gibt es mittlerweile ganz viele Studien auch dazu, aber ich glaube, dazu braucht man nicht mal Studien. Ja? Wir wissen, wie schön es ist, wenn jemand einfach freundlich ist und wenn das Essen schmeckt, ja, und wenn die Räume hell sind, wenn Licht durchkommt, wenn die Sonne scheint. Und das finde ich echt erschreckend, einfach zu sehen, wie sehr wir da noch dahinter hängen. Und deswegen versuche ich mich ja da auch wirklich immer mehr einzusetzen, dass erstmal das immer mehr sichtbar wird und dass hoffentlich die Politik irgendwas auch daran mal ändern wird.
Ja, ich glaube, die Politik, die kann dann so ein bisschen was ändern. Aber das, was du in meinen Augen absolut richtig gesagt hast, das ist, dass wir das auch alle wissen. Mhm. Und wenn jeder von uns in seinem Bereich da schon etwas zu beiträgt, auch manchmal fröhlich zu sein und aufmunternd. Ich sage, wenn du reinkommst in so einem Raum, ne, Christine, dann kommt das Licht da rein, ne, weil du bist so positiv und erzählst und gibst vielen Mut. Und das ist ja auch das, was du tust, auch im Kontext Glioblastom. Und vor dem Hintergrund möchte ich mich wirklich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich war das wichtig, auch hier diesen Podcast mit dir zu machen, um jeden nochmal wieder ein bisschen zu erden und zu sagen, pass mal auf, ja, wir sind alle super wichtig und beschäftigt, aber das sind so die Dinge, die machen was mit einem Menschen, aber die können einen auch zum Guten verändern, auch wenn man sich um sich selbst mehr bemüht. Ich danke dir, ich wünsche dir alles Gute und hoffe,
Dankeschön.
Dass wir uns wo auch immer bald wiedersehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jochen.